SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die nur ihre Hand auszustrecken braucht und schon landet dort ein wunderschönes Tier. Ein Tier, das wir aus Märchen und von Königswappen kennen. Hallo und herzlich willkommen, Vanessa Müller.
Hallo, schön hier zu sein.
Frau Müller, welches Tier bzw. welche Tiere landen denn eigentlich so märchenhaft auf ihrer Hand?
Ja, wir haben ganz verschiedene Tiere. Also natürlich die Falken, die Vögel der Könige und Kaiser, die früher im Gold aufgewogen worden sind. Dann aber auch die Adler, wo so in den Anfängen der Falknerei, wo es da gab. Und aber auch Eulen und Bussarde und den kleinen Geier.
So, jetzt müssen wir es verraten. Sie haben ganz viele ganz spannende Greifvögel. Sie sind nämlich seit fast 15 Jahren Falknerin, so heißt ihr Beruf. Wie wird man denn Falknerin?
Richtig, Falknerei ist eigentlich eine Jagdart. Das heißt, Jagd ist Grundrecht und man kann den Jagdschein machen. Dann macht man in der Jagdschule praktisch den Falknerjagdschein, ist aber tatsächlich mehr so, 10 Tage Basis Theorie. Und mit dem Erwerb vom Falknerschein darf man sich praktisch einen Greifvogel in entsprechender Volierengröße halten. Nur wie man das dann lernt und die Praxis sich aneignet, das ist jedem seine eigene Sache. Das heißt, nur weil man sich Falkner nennen darf, heißt das nicht, dass jeder das Gleiche kann oder ob man überhaupt viel Erfahrung oder überhaupt Erfahrung mit Vögeln hat. Das heißt, da muss man sich schon selber drum kümmern.
Also es gibt die Ebene Theorie, man muss es lernen, man muss Scheine dazu machen und dann gibt es natürlich die Praxis, also das ihre Arbeit mit den Vögeln, mit den Adlern und Eulen. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Mhm. Wenn wir aber gerade über die Praxis sprechen, haben Sie denn einen Vogel dabei? Nee, oder?
Also jetzt direkt im Studio ist natürlich kein Vogel mit dabei, weil der die ganze Zeit reinreden würde. Die sind nämlich teilweise wirklich echt redselig. Und wenn sie es dann spannend finden, sind die ganze Zeit am Reden.
Eigentlich schade, ne? So ein Soundtrick im Hintergrund von Vögeln.
Ja, so vielleicht so ein bisschen weiter weg, dann würde das gehen. Aber die können richtig laut werden, weil wenn das Gespräch dringend ist, geht dieser Unterhaltungston über Kilometer.
Dann mischen die sich ein.
Genau, aber tatsächlich ist wartet im Auto noch ein Vögelchen auf mich. Heute ist es recht kühl, da geht es, denn wir sind auf dem Rückweg. Stoppen wir noch bei einem Kunden, der ein kleines Problem mit Tauben hat und da fliegen wir einen kleinen Übungsflug.
Also da habe ich jetzt so viele Fragen dazu. Kleines Vögelchen ist es wahrscheinlich nicht, keine Taube oder keine Meise in ihrem Auto, sondern?
Ein Wüstenbussard.
Ein Wüstenbussard, der auf sie im Auto wartet, damit sie danach dann Tauben jagen gehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, die Lucy. Die Lucy wartet da, die findet das nämlich ganz witzig. Allerdings in dem Fall muss sie sie nicht jagen, braucht sie auch nicht, sondern sie muss sie nur vertreiben. Und da die Lucy, wie alle Greifvögel, richtig energiesparend ist und man könnte auch sagen faul, weiß sie ganz genau, sie muss da nicht unbedingt so ein Tier fangen, weil das ist nämlich ziemlich anstrengend, so eine Taube ist verdammt schnell, sondern es reicht, wenn sie aufs Dach fliegt, die sind alle weg, dann kommt sie runter und holt sich das Fleisch bei mir ab.
Und noch ganz kurz für alle Tierschützer, die uns jetzt zuhören, das ist aber kein Problem, dass die im Auto auf sie wartet.
Nein, tatsächlich nicht. Es ist jetzt ein ganz kurzer Zeitraum, wir sind ja auch ganz aus der Nähe und die Lucy ist tatsächlich, wie alle Greifvögel, ein Tier, was 95% vom Tag sitzt oder steht. Und ob sie da nun im Baum steht oder in ihrer Voliere oder im Auto, ist ihr tatsächlich relativ egal. Es darf natürlich trotzdem nicht so lang sein, dass ihr langweilig wird oder dass sie Appetit bekommt.
Bei uns ist Vanessa Müller. Sie ist von Beruf Falknerin. Das heißt, sie weiß, wie man mit Greifvögeln umgeht und auch mit ihnen jagt. Sie hat eine Falknerei, da nimmt sie auch verletzte Wildvögel auf und organisiert unter anderem Flugschauen. Frau Müller, Sie leben in Schönbuch auf halber Strecke zwischen Tübingen und Böblingen. Einfach, damit wir uns das mal vorstellen können, wie lebt man denn eigentlich mit Raubvögeln? Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, genau genommen hat ja jeder sein eigenes Zimmer.
Das will ich hoffen.
Weil Greifvögel sind von Haus aus eher Einzelgänger. Also auch die Pärchen zusammenzustellen ist ein riesiger Aufwand, weil die müssen sich tatsächlich verlieben. Das Weibchen ist ein Drittel größer. Wenn die sagt, der ist nix, dann holst du den da besser wieder raus. Das heißt, wir haben im Schönbuch haben wir verschiedene große Volieren, je nach Vogelgröße. Dort wohnen praktisch die Vögel und ich habe meine eigene Wohnung.
Jetzt müssen die Vögel ja irgendwo herkommen. Wo bekommt man denn, wenn man diesen Beruf betreibt, die Greifvögel? Geht man da einfach in einen Laden? Also könnte ich quasi einfach in ein Zoogeschäft gehen und sagen, heute keine Fische, sondern ein Bussard?
Wahrscheinlich wird es für ein Zoogeschäft schwierig, weil auch für die Haltung, also für das Halten dann in einem Zoogeschäft, bräuchte man schon Falknerschein und Jagdschein. Das heißt, im Normalfall sind es andere Falkner, manchmal auch Tierparks, die Tiere aus Nachtzuchten abgeben. Und mit diesem Falknerschein und der richtigen Voliere darf man die dann praktisch erwerben.
Sie, also wenn ich mir das vorstelle und vielleicht hat auch der eine oder andere Hörer, Hörerin diese Bilder im Kopf, wie Greifvögel zu Menschen hinfliegen und denen irgendwie voller Vertrauen dann begegnen, bei denen auf dem Handschuh landen, auf diesem Lederhandschuh. Das ist jetzt nicht der natürliche Zustand zwischen Mensch und Vogel. Wie schaffen Sie das, dass die Vögel Ihnen vertrauen?
Also die Vertrauensarbeit ist tatsächlich die größte Arbeit an der ganzen Sache, dem Vogel zu erklären, dass man weder gefährlich ist, noch ihn irgendeiner Weise was wegnimmt. Und wenn der Vogel dann sich sicher ist, jawohl, mit der kann man leben, ohne dass man jetzt flüchten muss, also er hat keinen Grund mehr zu flüchten, dann guckt er sich automatisch an, was kann denn so ein Mensch? Also ein Vogel ist ein sehr analysierendes Wesen, das heißt, der analysiert alles und jeden, was kann der, was habe ich davon, welchen Vorteil kann ich mir daraus zunutze machen.
Also ist ein Kalkül für den Vogel, das ist jetzt keine Emotion. Ich finde in den Menschen quasi irgendwie ein Gefühl, Wärme, Zuflucht, sondern wirklich Kalkül, der gibt mir was.
Genau, wir haben ja hier kein soziales Tier, das heißt, A, braucht er keine Gesellschaft und B, es ist kein domestiziertes Tier, das heißt, der ist auch überhaupt nicht abhängig. Ne? So ein kleiner, ich sag mal Chihuahua, der ist ganz schön abhängig von seinem Besitzer. Aber ein Greifvogel, der kann immer fliegen, der kann jagen, das werde ich dem auch nie vormachen. Und deshalb muss der schon einen Nutzen davon haben. Und das ist ähnlich wie die Milane und Bussarde, die man ganz oft den Bauern im Feld, wenn die Mähen hinterherfliegen sieht, das hat denen auch keiner beigebracht. Aber die haben den so lange analysiert, bis die gemerkt haben, hey, da tauchen ganz viele Mäuse auf, wenn der mäht und der Bauer rennt nicht hinterher. Also dem kann man so einigermaßen vertrauen.
Also schlaue Vögel. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ein Chihuahua, also Hunde, da ist es anders. Die gewöhnen sich, die verändern sich auch dadurch, dass sie domestiziert sind. Wie ist es denn bei einem Greifvogel, also so ein Falke zum Beispiel? Könnte der jetzt einfach wegfliegen und dann genauso leben wie wilde Falken?
Ja, grundsätzlich schon. Natürlich, wenn ich jetzt, sag ich mal, einen arktischen Vogel in die Wüste bringe, dann sind die Chancen sehr, sehr gering. Von seinem Können her, also vom Fliegen, vom Jagen, auch tatsächlich von seinem Beutespektrum. Also der muss sein Beutespektrum nicht gesehen haben, das ist genetisch gespeichert, so wie jede Hauskatze weiß, was eine Maus ist, auch wenn man der das nicht erklärt. So weiß der, welche Vögel, welche Tiere kann man jagen, kann man essen und wie geht das ungefähr. Wie gut der das dann macht, also wie viel Talent der mitbringt, was das Fliegen angeht und das Jagen, das ist wieder was anderes.
Wenn wir jetzt das Wort Talent nennen, also die Fähigkeiten, die besonderen Fähigkeiten ansprechen, was bringt man denn eigentlich als Falknerin den Vögeln bei? Also bei einem Hund ist es klar, dann ist es irgendwie hohles Stöckchen, leg dich hin. Was ist das Ziel bei Falken oder Vögeln, Wildvögeln?
Also tatsächlich ist der Hauptteil die Vertrauensarbeit, weil vorfliegen oder so einen Sturzflug vormachen, werde ich bestimmt nicht. Das sieht nicht gut aus und das macht er mir bestimmt auch nicht nach.
Haben Sie es mal versucht?
Nee.
Unfreiwillig?
Auch nicht unfreiwillig, nein. Das kommt immer drauf an, in welchem, ich sag mal, Alter oder welchem Status man den Vogel kriegt. Hätte man jetzt einen älteren Vogel, der schon jagen kann, der weiß, wie das alles funktioniert und der auch das Talent dafür hat, dann muss man ihm eigentlich nur beibringen, für was der Mensch so nützlich ist und dass er keine Gefahr bedeutet. Wenn man jetzt einen Jungvogel hat, dann wird man halt auch in den Prozess involviert, wie übt man das Fliegen. Ne? Also auch wenn man, wir Menschen Fahrrad fahren, wir lernen das und können das und verlernen das dann auch nicht mehr. Aber so das erste Mal, da rast du nicht gleich den steilsten Berg runter, sondern da übst du erstmal, wie geht die Kurve, wie geht das Bremsen. Und genau das macht der Greifvogel auch am Anfang. Und das macht er auch in der Natur, das macht die Mutter auch nicht vor, das macht er von selber. Aber es ist eine ganz schöne Übungsphase und die geht nicht immer gut aus, weil von 4 Küken, die in einem Nest sitzen, überlebt vielleicht einer das erste Jahr.
Einer, also die anderen haben das Bremsen dann nicht hinbekommen.
Die anderen haben entweder die Kurve nicht gekriegt, das Bremsen, sich verschätzt mit der Geschwindigkeit, mal eine blöde Idee gehabt. Also wenn man so als Falke dann meint, gleich irgendwie einen Fuchs anfallen zu müssen, weil man ist der Größte, dann ist das natürlich genauso blöd, wie wenn man halt schüchtern ist und Angst vor der Maus hat.
Ja. Kommen wir nochmal von den Tieren zu Ihnen und Ihrem Verhältnis zu den Tieren. Von außen wirkt es ja magisch, also einen Menschen zu sehen, der mit den, zu dem die Greifvögel hinfliegen und dann fliegen die wieder weg und kommen zurück. Wie ist das denn von innen? Also wie erleben Sie das? Ist das was ganz Besonderes?
Natürlich ist es was ganz Besonderes, weil ich weiß eben, ich habe ein Tier, was weder abhängig von mir ist, noch was ich irgendwie zwingen kann zu tun, was ich möchte. Wenn der fliegt, dann kann ich noch nicht mal den einfangen, weil kein Zaun drumherum ist. Sondern es muss eine Beziehung sein, die der Vogel gerne mag, in der er einen Sinn sieht und die auch so stabil ist, dass der Vogel sagt, jawohl, lass uns mal was zusammen machen. Und ich sag mal, auch mir vertraut und auf meine Fähigkeiten vertraut. Das ist ja was ganz Tolles, wenn ein anderes Lebewesen sagt, jawohl, die kann was. Und das von einem, ich sag mal, anderen Art zu bekommen, einem Tier, wo sagt, jawohl, die ist nützlich, die kann was, mit der mache ich jetzt was. Das ist schon ein ganz tolles Gefühl.
Also es klingt jetzt alles sehr, sehr positiv, auch in einer ganz tollen gegenseitigen, wechselseitigen Beziehung. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war und immer auf einer Falkenschau war oder Falknerschau, da fand ich das irritierend und auch ein bisschen beunruhigend, dass die Vögel angebunden waren die ganze Zeit und dass sie auch so eine Art Kappe auf hatten teilweise, also nicht gucken konnten, dass die Augen bedeckt waren. Ist das bei Ihnen auch so?
Diese Hauben, das kommt immer drauf an. Falken mögen das ganz gerne. Da machen wir das fast routinemäßig, einfach nur kurz vor dem Flug, ein paar Minuten zum Wiegen. Und die Haube ist eine Geduldsverlängerung, weil so ein Greifvogel ist ein sehr ungeduldiges Tier. Und wenn wir zwei auf die Jagd gehen und ich möchte natürlich, sagen wir mal, keine Krähe, weil mir die nicht schmeckt, sondern ich möchte eine Ente. Bei uns muss man natürlich auch gucken, was darf man gerade jagen. Das heißt, der darf nicht einfach so irgendwas jagen. Wenn ich aber jetzt 2 Stunden die Ente suche, dann sieht mein Vogel natürlich jede Menge andere Gelegenheit. Tauben, Krähen, Elstern, was auch immer. Und will los. Und ich halte ihn zurück. Und das versteht er natürlich nicht, weil die Jagdgelegenheiten gut sind. Dann bin ich eigentlich eine Behinderung und keine Erleichterung. Und bis wir bei der Ente sind, ist er sauer und hat eigentlich schon keine Lust mehr. Also ist es eine kleine Geduldsverlängerung, weil der Vogel kann nicht auf die Uhr schauen und er sagt sich dann, hey, cool, aufsetzen, absetzen, Essen ist da.
Frau Müller, Sie haben es erzählt, Sie jagen auch mit Ihren Raubvögeln, mit den Vögeln, die Sie haben. Es ist ja schon eine brutale Sache, ne? Also dieser Falke zum Beispiel, der schnellt dann mit Formel-1-Geschwindigkeit aus dem blauen Himmel runter und tötet dann die Maus mit einem Schnabel. Nehmen Sie das selbst auch noch so ein bisschen als grausam wahr?
Der Greifvogel ist halt ein Tier, was leider tatsächlich nur Fleisch essen kann. Das heißt, egal ob ich da jetzt involviert bin oder nicht, es muss irgendein anderes Tier sterben, um ihn ernähren zu können. Wenn der Falke so vom Himmel stürzt, ist das natürlich spektakulär. Das war schon im Mittelalter natürlich auch ein Schauspiel. Allerdings erschlägt er die Beute mit den Händen, also mit den Krallen. Und dieser Schlag ist natürlich so heftig, dass seine Füße sehr unempfindlich sein müssen, weshalb wir auch diese Lederriemen dran machen können. Und wenn ich sowas beobachte, ja, es ist natürlich, ich sag mal, auf der einen Seite ein natürlicher Vorgang, auf der anderen Seite sieht man ein lebendiges Wesen sterben. Tatsächlich ist aber der einzigste Unterschied zwischen der Jagd als Falkner mit dem Greifvogel und das, was ein Greifvogel alleine tun würde, der Unterschied ist, dass ich dabei sein darf und dass ich ihm vielleicht noch helfe, die Beute festzuhalten, aber ansonsten würde er genau das Gleiche machen, nur eben alleine.
Kurze Nachfrage, die Beute festhalten, das heißt, die greifen dann zu, wenn die Maus am Boden liegt und noch nicht tot ist?
Naja, kein Falkner möchte gerne Mäuseeintopf, also jagen wir vorzugsweise was Größeres, was auch schmeckt. Und wenn man jetzt so als Falke so einen praktischen Falkner hat, dann weiß man natürlich auch irgendwann, der ist kräftig, der ist groß und wenn man jetzt etwas fängt wie eine Ente oder eine Gans und man hat die vielleicht aus Versehen mal nicht richtig getroffen und die bewegt sich noch am Boden, dann kann der Falke jetzt nicht viel mehr machen, als die festhalten, kommt aber der Falkner angerannt, kann dann natürlich das Tier erlösen und so haben beide ihre Mahlzeit.
Also es ist ein sehr reales Geschäft, wie es eben in der Natur so ist. Und etwas, Sie haben es erwähnt, was auch schon seit langer, langer Zeit geschieht. Also Sie haben Mittelalter angesprochen, das sind auch so die Bilder, die ich dann im Kopf habe, Mittelalter oder noch viel früher. Ja. Seit wann machen Menschen denn sowas, dass sie Raubvögel für sich jagen lassen?
Wohl schon seit 5000 Jahren existiert diese Gemeinschaft.
5000 Jahren, ja, in allen Kulturen auf der ganzen Welt.
Ich weiß nicht, ob in allen Kulturen, aber weltweit gibt es heute Falknerei auf allen Kontinenten. Natürlich in unterschiedlicher Form, mit unterschiedlichen Traditionen. Ich war mal in der Mongolei, da haben sie viel Wissen über die Adler, über die Steinadler hauptsächlich. Wie ich aber festgestellt habe, überhaupt keine Ahnung von Falken, obwohl es da welche gibt. Aber so ist das immer ein bisschen unterschiedlich.
Jetzt ist in unseren Kulturkreisen zumindest, in unseren Breiten, ist die Falknerei ein seltener Beruf, sagen wir es mal so. Also nicht jeder von uns denkt daran, Falknerin zu werden, wenn wir im Berufswunschalter sind. Wie haben denn Ihre Eltern damals reagiert, als Sie gesagt haben, ich werde Falknerin?
Tatsächlich war das gar kein Berufswunsch, sondern ich wollte es einfach irgendwie machen. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Ich kannte keine Jäger, keine Falkner und das hat auch wirklich viele Jahre gedauert, bis ich mich entschlossen habe, den Jagdschein zu machen, weil ich eigentlich keine toten Tiere in meiner Nähe haben wollte. Ich wollte die auch schon gar nicht von innen sehen. Aber ich habe irgendwo gewusst, das ist was für mich. Und habe dann, glaube ich, erst mit 20 habe ich den Jagdschein gemacht und den Falknerschein und habe mich irgendwie um tote Tiere drumherum gemogelt, bis ich dann endlich Greifvögel in den Händen hatte. Dann ging das natürlich nicht mehr, dann gewöhnt man sich irgendwo dran. Aber so hat es angefangen. Und ins Berufsleben bin ich tatsächlich mehr oder weniger reingerutscht.
So, jetzt wollen wir es wissen, wie sind Sie reingerutscht in die Falknerei? Was ist da passiert?
Ja, um das tatsächlich praktisch zu üben, habe ich mir halt einen Mentor gesucht oder tatsächlich glücklicherweise einen Mentor gefunden hier in der Gegend, den Wolfgang Weller, der jetzt auch noch auf dem Hohen Neufen ist, bei dem ich ganz viel lernen durfte, ganz viel zuschauen durfte. Der hat auch selbst gezüchtet und ich habe dann immer, wo ich dann mehr konnte, junge Vögel von ihm abgetragen, nennt man das, also an den Menschen gewöhnt, die ersten Schritte dann irgendwann eingeflogen und eben auch auf Vorführungen vorgestellt, weil er eben einer ist, der Vorführungen macht, ein sehr guter Falkenflieger. Und irgendwann konnte ich das dann auch alles. Und dann kam tatsächlich eine Falknerei auf mich zu, die mich anstellen wollte.
Bevor wir jetzt zu Ihrem eigentlichen Beruf im Moment kommen, nochmal zur Lebenswirklichkeit der Falknerin. Sie haben auch Biologie studiert vorher, das haben Sie aber aufgegeben dann irgendwann. Also auch eine Form, sich mit Leben auseinanderzusetzen. Warum haben Sie das aufgegeben?
Also ich habe das parallel mit der Falknerei angefangen, dann haben mehrere Sachen zusammengespielt, auch so ein paar private Krisen. Und die Falknerei und auch die Beziehung zu den Vögeln hat mir da sehr viel Kraft gegeben, auch sehr viel rausgeholfen. Und tatsächlich ist die Biologie, es ist immer noch etwas, was ich sehr interessant finde, was ich unter anderen Umständen vielleicht sogar auch fertig gemacht hätte, aber nicht unbedingt ein Beruf, wo ich tatsächlich, ich sag mal, ausgeübt hätte, weil es sehr, ich sag mal, theoretisch ist. Ne? Selbst so Verhaltensforscher, die müssen Jahre manchmal dazu bringen, ein und dieselbe Geschichte immer und immer wieder zu beobachten, bis da mal irgendwas passiert. Ich habe mal im Studium wilde Milane beobachtet. Das war ein Projekt, wegen der Vogelgrippe mussten die besendet werden und beobachtet werden. Und die haben halt von 12 Stunden Beobachtung 11,5 nichts gemacht. Also wirklich gar nichts. Und wir Falkner nutzen gerade die 5%, wo sich so ein Greifvogel bewegt, wo wir mal Action haben. Aber in der Natur passiert da eben die meiste Zeit nichts. Und das ist für mein unruhiges Selbst praktisch nicht so der ideale Beruf.
Ja, ich wollte Sie aber auch gerade fragen, weil Sie auch gesagt haben, dass Sie lernen von den Vögeln und auch in privaten Krisen sich da so ein bisschen aufrichten können. Richten Sie sich dann an der Beziehung zum Tier auf, der Nähe zu so einem wilden Tier auch? Oder ist es vielleicht auch die Faulheit, die man ja auch manchmal sieht, von der kann man ja auch lernen unter Umständen?
Na, tatsächlich habe ich gelernt, mich extrem auf den Vogel zu fokussieren und bei der Sache zu sein, wenn ich mit den Tieren arbeite, weil die Tiere können ja verbal nur sehr wenig kommunizieren. Das heißt, genauso wie der Vogel mich analysiert, analysiere ich ständig meinen Vogel. Wie ist seine Laune? Wie ist sein körperlicher Zustand? Hat er heute Lust zu fliegen? Was kann ich ihm heute zumuten? Mal ein bisschen mehr Action, mal ein bisschen ruhiger heute. Und um das genau einzuschätzen, muss ich extrem bei der Sache sein, ganz und gar bei dem Vogel und alles andere ausblenden. Und das tut auch einem selbst ganz schön gut, weil wenn ich das halt nicht mache, dann kann es schon mal sein, dass der Vogel aus Versehen halt mal auf dem Dach sitzen bleibt und sagt, ah, du, ich habe dir vorhin eigentlich deutlich gesagt, ich habe eigentlich gar keine Lust zu fliegen. Und dann wartest du 5 Stunden oder mal eine ganze Nacht. Und da mich das immer nervlich sehr mitgenommen hat, wenn ich auf meinen Vogel warten musste und ich wusste, was passiert oder geht's dem gut, kommt der wieder am Anfang, habe ich gelernt, mich sehr zu fokussieren. Und das ist eine Art von Abschalten.
Ja, jetzt, ich stelle mir gerade vor, wie Sie kommunizieren tatsächlich mit den Raubvögeln. Läuft das alles nonverbal ab oder machen Sie auch manchmal, sagen wir mal, Raubvögelschreie nach zum Beispiel?
Schreie mache ich keine nach, aber es entwickelt sich eine Kommunikation zwischen Falkner und Falke. Also das muss man natürlich zulassen, auch dass der Vogel Einfluss haben kann auf seinen Falkner mit Kommunikation. Ich habe zum Beispiel mein junges Falkenweibchen, die Kalisa, die war am Anfang ganz zuckersüß. Sie hatte gelernt, es gibt jetzt nur noch Futter auf dem Handschuh, saß auf meiner Handschuh und hat gegessen. Es war irgendwann alle. Ich habe mich aber unterhalten und es nicht mitgekriegt. Und dann gibt es jetzt unterschiedliche Charaktere. Manche, die wissen dann nicht, was tun und schreien rum und werden sauer, weil sie nicht weiterkommen. Und sie hat aber dann ganz vorsichtig mit dem Schnabel an meiner Jacke gezupft, um Aufmerksamkeit zu kriegen, ist dann wieder mit dem Schnabel auf dem Handschuh. Ich habe dann das versucht zu interpretieren als, hey du, mein Essen ist alle, ich hätte da gern noch was. Dann hat sie natürlich was bekommen. Und das Gute daran ist, sie hat gelernt, ich höre auch zu. Also ich reagiere auf ihre Kommunikationsversuche. Und man weiß ja auch als Vogel nicht, was so ein Mensch versteht. Ne? Das muss man auch erstmal rausfinden.
Frau Müller, Sie leben von der Falknerei. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also was machen Sie, womit nehmen Sie da eigentlich tatsächlich Geld ein?
Tatsächlich machen wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Dinge. Also ich richte jetzt keinen Vogel ab oder bringe dem irgendein Kunststückchen bei, wenn mich jemand danach fragt. Aber das, was meine Vögel können, das mache ich gern. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand fragt, kann dein Vogel mir die Ringe bringen auf der Hochzeit? Dann denke ich kurz nach und weiß ganz genau, okay, zwei meiner Vögel, die machen das, da kann ich was dran binden. Das ist denen einfach egal, dann machen die ihr Ding.
Das machen die wirklich? Die bringen Ringe?
Die bringen dann die Ringe, genau.
Und fliegen nicht weg damit und heiraten also, selbst?
Ja, im besten Fall. Ich glaube, ich wäre als Braut dazu nervös dafür, weil ich weiß ganz genau, ich sage das auch immer vorher, nur wenn irgendwas passiert und der Vogel sich erschreckt, dann sitzt er halt mit den Ringen irgendwo im Baum. Und im schlechtesten Fall hat er dann keine Lust mehr, weil es ihm zu stressig ist. Aber er kommt schon irgendwann wieder runter. Vorgekommen ist es auch noch nicht. Aber ansonsten machen wir natürlich Flugvorführungen viel außer Haus, weil wir haben jetzt tatsächlich in Weil im Schönbuch zwar ein schönes, superschönes Gelände, aber wir sind auf keinem erhöhten Punkt. Das heißt, von der Thermik her ist es nicht so ganz ideal. Und deswegen freuen wir uns auch immer, wenn wir mal woanders auftreten können oder unsere Flugkünste zeigen können, weil dann gibt's immer wieder andere Verhältnisse vom Wind, von den Flugmöglichkeiten. Wir machen viel Erlebnisprogramm, das heißt, man darf uns besuchen und mittrainieren, so ein bisschen workshopmäßig aufgebaut, weil ich eben auch viel unterrichte, auch für den Vorbereitungskurs, für den Falknerschein und meine Vögel einfach wissen, alle Falkner oder alle Leute, die kommen, auch wenn man die nicht kennt, die sind nett, die tun einem nichts, im Gegenteil, die können den Handschuh richtig halten, also das sind auch irgendwie Falkner und die freuen sich, wenn man da landet und sich das Essen abholt.
Also jetzt haben Sie erzählt, dass man also Hochzeitswünsche bestellen kann, also die Ringe können angebracht werden. Höchstwahrscheinlich kommen die auch an dann beim Brautpaar. Also das Romantische ist quasi der eine Pol. Ich habe auch gelesen, dass Manager auch zu Ihnen kommen. Also die haben ja sicher ein ganz anderes Anliegen. Was lernen die denn bei Ihnen?
Ja, tatsächlich war Falknerei schon im Mittelalter, also gerade der Kaiser Friedrich, der auch das Buch geschrieben hat, der Arte Venandi cum Avibus, die Kunst mit Vögeln zu jagen, hat gesagt, alle seine hohen Beamten, die mussten Falkner sein, weil man als Falkner besondere Führungskräfte braucht. Man kann jetzt eben nicht dem Vogel einen Vertrag vor die Nase halten und sagen, du hast unterschrieben, du musst jetzt arbeiten oder du bist hier mein Soldat, jetzt renn mal los. Sondern man muss die Fähigkeiten des anderen kennen, muss wissen, wie kann man ihn einsetzen, wie bringt man denjenigen, der praktisch mit einem oder für einem arbeitet, dazu, seine persönliche Bestleistung zu erreichen. Das ist ja was ganz anderes. Normalerweise, wenn man führt, sagt man, okay, die müssen irgendwann so einigermaßen so gut sein wie ich oder vielleicht nicht ganz so gut, damit sie die Position nicht haben wollen. Aber genau das ist es eben nicht. Zu führen bedeutet, andere zu deren persönlichen Bestleistung zu bringen. Und bei einem Flieger, nun, das kann man halt nun mal nie werden, nie lernen. Das heißt, man muss danach gucken, dass der das kann und der das seine besten Möglichkeiten hat.
Also es ist ein ganz schönes Bild von Führung, das Sie da zeichnen. Was ist denn bei so einem Workshop der Höhepunkt eigentlich? Also ist es dann, den Vogel auf dem Arm zu haben und fliegen zu lassen, der kommt zurück? Oder was ist für die Teilnehmenden der ergreifendste und vielleicht auch lehrreichste Moment?
Ich denke, vielleicht am lehrreichsten könnte es sein, die Körpersprache und das, was man aussagt, ganz exakt rüberzubringen beim Vogel. Weil der Vogel weiß, sobald die Hand hochkommt, darf er da landen, dann kriegt er auch im Prinzip seine Bezahlung. Wenn man sich also falsch hinstellt oder mal nicht drauf achtet, wie die Hand ist oder die Kommunikation, dann kommt da was ganz anderes an und der Vogel macht dann halt auch dementsprechend oder reagiert dementsprechend darauf. Aber ich glaube, so das Highlight für die meisten ist tatsächlich, wenn wir dann zum Faust gehen, also zum Fliegen auf die Faust und unseren Adler holen, unseren großen Weißkopfseeadler, den Montana. Weil über 2 Meter Spannweite sind dann schon beeindruckend, wenn die mit Krallen voraus anfliegen.
Wahnsinn, sich das vorzustellen. Jetzt ist es in jedem Beruf so, dass es auch Schwierigkeiten und mal kleinere Unfälle gibt. Was ist denn bei Ihnen so das, was da passieren kann? Also, dass da vielleicht mal ein Greifvogel im Haar des Kunden landet?
Tatsächlich hat bei mir noch kein Kratzer gekriegt. Ich muss alle immer vor meinem kleinen Geier warnen, weil der ist tatsächlich bei mir groß geworden. Der ist nur so, ne, 40 Zentimeter groß. Aber er ist, weil er mit mir groß geworden ist, eifersüchtig auf Frauen mit langen Haare. Die müssen dann immer einen Dutt machen. Weil wenn ich da einmal nicht aufpasse, und das merkt er ganz genau, weil die sind super intelligent, dann hüpft er auf die Schulter von der Frau und zieht an den Haaren wie so ein Irrer. Das darf er natürlich nicht, da gibt es auch Ärger, aber er sieht es dann immer nur bedingt ein, weil das eben für ihn Konkurrenz ist. Und ansonsten ist mehr so das Gefährliche tatsächlich die Witterung, also zum Beispiel böiger Wind oder Abwinde, weil gerade wenn man jetzt Adler fliegt, die eigentlich in sehr offenem Terrain fliegen, oder Falken, die im hohen Luftraum jagen, zwischen den Gebäuden auch, wenn ich mich auf dem Dach stelle für die Taubenverkrämung und dort meinen Falken fliege, wenn es da böigen Wind hat, muss man ganz genau lenken, weil sonst kann es einen auch mal wegwehen oder irgendwo dagegen.
Also es ist auch eine ganz tolle eigene Sprache, die Sie benutzen. Ne? Eben habe ich jetzt Taubenvergrämung gehört, also Tauben abschrecken durch die Greifvögel. Der Faustappell, wenn der Vogel auf Ihrer Hand landet. Das eine sind Dinge, die den Kunden passieren können. Darüber haben wir jetzt so ein bisschen gesprochen. Was anderes ist ja nochmal die Frage, Sie selbst haben auch eine Greifvogelschutzstation. Da geht es also auch um kranke und verletzte Vögel, wenn denen was passiert ist. Was für Vögel haben Sie denn da, die verletzt zu Ihnen gekommen sind? Und warum sind die überhaupt zu Ihnen gekommen?
Also wir nehmen normalerweise alle Greifvögel auf, die verletzt sind oder irgendwie aufgepäppelt werden müssen bis zur Auswilderung. Einfach, also das ist auch keine Sache, die jetzt so unterstützt wird oder gefördert, sondern das mache ich privat, weil ich eben die Tiere liebe und weil ich es gar nicht sehen kann, wenn da einer leidet. Die Tiere kommen aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal werden sie von der Polizei gebracht oder von Tierärzten oder auch einfach vom Finder direkt. Es kann sein, sie sind irgendwo dagegen geflogen, haben eine Gehirnerschütterung. Kann sein, sie sind abgemagert, weil sie einfach es irgendwie nicht richtig hingekriegt haben mit der Jagerei oder zwischendurch krank waren. Kann aber auch tatsächlich sein, es kommt mal einer mit gebrochenem Flügel oder gebrochenem Bein oder Schlimmerem. Und dann ist es natürlich nicht mehr in unserer Hand, weil ein Tier, das aus der Natur kommt, muss wieder in die Natur zurück. Und wenn er dort nicht überlebensfähig wäre, dann ist es auch nicht wirklich nett, ihn wieder auszuwildern.
Also es kommt gut rüber, dass Ihre Vögel bei Ihnen sehr gut aufgehoben sind. Wie ist es denn mit den wilden Vögeln, über die wir jetzt auch gerade sprechen? Wie gefährlich ist denn die freie Wildbahn heutzutage für Greifvögel?
Ich sage mal, die Greifvögel passen sich schon auch an. Auch diese Bussarde, die jetzt an der Autobahn sitzen. Ne? Der Vogel ist das einzigste Tier, was einfach drüber fliegen könnte. Klar, man kann sein, die können die Geschwindigkeit nicht einschätzen und das kann auch mal ein Unfall sein. Aber das meiste sind eben die Bussarde, die, naja, ein bisschen zu doof zum Jagen sind und es woanders nicht schaffen. Dann setzen die sich an die Autobahn, weil da sind die Randstreifen, also das Gras, immer kurz gemäht. Im Winter ist es schneefrei, weil da eben Wärme ist. Und wenn man dann halt die Wahl hat zwischen verhungern oder einmal über die Autobahn fliegen, dann fliegen halt manche doch drüber. Aber ansonsten erholen sich unsere Bestände an Greifvögeln doch schon wieder. Es gibt auch immer mehr Habichte und Uhus, die unserer Zivilisation folgen und dann in die Städte einziehen.
Frau Müller, Sie leben als Falknerin, Sie arbeiten als Falknerin. Es ist ja ein, ich will nicht sagen exotischer Beruf, aber jedenfalls ein seltener Beruf. Wissen Sie denn, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich davon leben können?
Nee, das weiß ich nicht, weil tatsächlich ist die Zahl der Falkner, die Öffentlichkeitsarbeit machen oder eben die Vögel auch so zeigen, sehr gering. Die meisten Falkner betreiben die Falknerei ja als Jagdart und die kann man halt nirgendwo betreiben, wo viele Menschen sind.
Also die leben, machen das nebenher, haben einen anderen Beruf und gehen da tatsächlich mit einem Vogel auf die Jagd. Das gibt?
Genau.
Okay. Wenn man den beruflichen, den professionellen Bereich nimmt, da gibt es ja auch neue Geschäftsfelder, will ich das mal nennen, in Anführungszeichen. Sie haben es auch schon mal gesagt, dass Tauben zum Beispiel gejagt werden oder vergrämt, hatten Sie den schönen Ausdruck genutzt, genau. Ich habe auch gelesen, dass auf Flughäfen zum Beispiel Falken eingesetzt werden, um Vögel zu jagen, weil die gefährlich für die Flugzeuge sind. Stimmt das?
Genau, wir waren auch schon mal am Stuttgarter Flughafen. Mittlerweile sind wir sehr vielfältig aufgestellt. Manchmal vertreiben wir auch Krähen oder Singvögel oder Gänse. Und das ist aber halt nur eine kleine Verschiebung, weil das Hauptsächliche, die Tauben, die sind halt nicht als Schädling oder als Wildtier eingestuft. Deswegen gibt es da selten auch eine besondere Jagdgenehmigung, sondern wir vertreiben die. Das meint man mit Vergrämung. Und vertreiben bedeutet, man kann sie halt von einem Lebensmittelgeschäft oder einem Krankenhaus oder einer Lüftungsanlage vertreiben. Aber die werden sich dann im Umkreis auch wieder verteilen.
Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen an öffentlichen Orten. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also Sie kommen im Auto, der Vogel ist dann irgendwie im Auto, in der Kiste vielleicht.
Genau, die haben ihre Transportkisten. Dann bekommt er einen kleinen Sender ran, weil der findet jetzt nicht nach Hause, wenn der praktisch sich verfliegen würde. Und dann schauen wir uns die Location an. Wenn wir können, dann klettern wir aufs Dach. so wenn man Flachdach hat. Und dann fliege ich Falken, denn der Falke, der geht automatisch in den hohen Luftraum. Und da die Taube, genau wie alle anderen Vögel, ganz schlecht hochgucken kann und gleichzeitig nach vorne, wo sie flüchten sollte, ist sie halt so, dass sie sofort weggeht, wenn der Vogel, der Greifvogel, der die Gefahr bedeutet, über ihr ist, weil sie dann nicht weiß, jagt er jetzt sie oder fliegt der nur um mich rum.
Also, um es nochmal klar zu machen, wenn ich in einem Flugzeug am Stuttgarter Flughafen sitzen würde, auf den Abflug warte, könnte ich sie gegebenenfalls auf einem Flachdach erspähen, wie sie da stehen und ein Falke über ihnen kreist.
Theoretisch ja.
Wahnsinn. Sie arbeiten lange schon mit diesen Vögeln zusammen. Da entsteht natürlich auch eine Bindung. Sie haben natürlich Namen. Lucy haben Sie vorhin zum Beispiel genannt, einen Ihrer Vögel. Diese Vögel, die sterben ja auch irgendwann. Was entsteht da denn für eine Bindung? Und ist dann auch so eine wirkliche Trauer da bei Ihnen am Ende eines Vogellebens?
Für mich natürlich ja, weil die Vögel werden sehr alt. Also mein Adler, der kann über 60 Jahre werden, mit dem gehe ich wahrscheinlich in Rente. Es gibt Vögel, die werden nur so 15 bis 25 Jahre. Wir hatten leider dieses Jahr einen, der hat jetzt einen bösartigen Tumor bekommen. Der wird wahrscheinlich nicht mehr lang bei mir sein. Und das ist natürlich für mich schon immer schwer. Also ich bin eigentlich, wenn ein Vogel stirbt, immer so kurz vor, ich mach's nie wieder. Also ich lass alles sein. Weil für mich ist natürlich schon die Bindung sehr eng. Auch wenn jetzt der Vogel, sag ich mal, wenn ich ihn verkaufen würde, dann auch genauso gut sagen würde, okay, dann nehme ich jetzt halt den und baue mit dem eine Bindung auf.
Das glaube ich Ihnen jetzt nicht. So toll, wie Sie mit diesen Vögeln
zugehen. Es dauert trotzdem, wenn ein bisschen eine Vertrauensbasis da ist. Ich habe Uhus oder Eulen oder auch Greifvögel, die brauchen Jahre, bis sie sagen, jawohl, der Neue hier, der jetzt da ist, die neue Falknerin, die ist jetzt wirklich zuständig und die darf auch bei mir putzen, ohne dass es mich stört. Also das kommt schon vor. Das ist schon eine ganz schöne Arbeit, sich dieses Vertrauen und diese Beziehung zu bekommen. Aber der Vogel wird jetzt nicht unbedingt trauern, nur weil ich nicht mehr da bin.
In allen langjährigen Beziehungen ist es ja so, dass man irgendwann zum Glück doch noch was Überraschendes über den anderen rausfindet. Wie ist es denn mit den Vögeln? Gab es Momente, wo Sie gesagt haben, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass dieser Vogel das und das tut?
Immer, ständig. Auch nach 15 Jahren gibt es Momente, wo du denkst, das gibt's eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt einen recht jungen Vogel bei mir aufgenommen, einen neuen. Und ich habe sie an meine rechte Hand gewöhnt, dass ich da ab und zu mal hinlang, fand sie völlig in Ordnung. Aber sobald ich in die rechte Hand ihr Futter genommen habe und ihr geben wollte, wollte sie weg und ist eigentlich völlig untypisch, dass der Vogel weg will, wenn ich ihm das Futter geben möchte, aber wenn ich ihn streicheln will, findet das in Ordnung. Also das war auch wieder so eine Sache, wo ich gedacht habe, das ist nicht normal, das gibt's eigentlich gar nicht. Oder dass ein Vogel mal mitten während dem eigentlichen Fliegen, also wo er sich normal das Futter verdient, die Ruhe weg hat, zu sagen, ah, Moment, ich muss mal kurz baden, du bist ja eh gerade am Reden und brauchst mich nicht, ne? Dann gehe ich jetzt mal baden, wenn du mich brauchst und sagst du Bescheid, dann komme ich wieder.
Ist doch auch schön, wenn die dann wissen, was sie wollen. Und jeder Vogel ist eben auch ein Individuum, was ganz Eigenes. Haben Sie denn über die Jahre, würden Sie sagen, dass Sie auch was gelernt haben von Ihren Vögeln, wo Sie sagen, das ist wirklich was, was ich ohne die Vögel nicht für mich gelernt hätte?
Natürlich, also das meiste, was ich heute über die Vögel weiß, auch alle Techniken, alle Praktiken, mein eigenes Verhalten oder was ich unterrichte, habe ich zum großen Teil von den Vögeln selbst gelernt. Einfach durch die Beobachtung von ihrer Reaktion. Wie sind sie drauf? Was mögen sie? Ich muss natürlich meine Vögel genauso in- und auswendig kennen, dass das so reibungslos funktioniert oder dass ich sagen kann, jawohl, die kann dort fliegen, die kann da fliegen. Ich habe einen Uhu, der mag keinen Rauch, eine Zigarette und der Vogel streikt 5 Stunden. Ich habe einen, der mag keine Heliumballons, brauchst du den nicht auspacken, wird den nicht fliegen. Und an anderen Stellen funktioniert es dann wieder reibungslos.
Frau Müller, jetzt nähern wir uns dem Ende der Sendung. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wenn Sie mit einem Ihrer Raubvögel jagen waren, nach getaner Raubvogelarbeit, wie verabschieden Sie sich dann von denen?
Naja, meistens kriegen die tatsächlich einen Knutscher, wenn ich mich über einen tollen Flug freue. Natürlich einen vollen Bauch. Und dann möchten sie aber auch tatsächlich ihre Ruhe haben, weil man sollte den Tag mit einem Greifvogel in bester Stimmung abschließen. Das heißt, ein voller Bauch, ein paar ruhige Minuten noch zusammen und dann die Ruhe für sich selber.
Dann wollen wir Ihnen jetzt auch mal Ihre Ruhe lassen, die wohlverdiente Vanessa Müller. Ihnen alles Gute, schön, dass Sie da waren, hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, mir auch.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann, in der Technik Simon Geiger und Yushi Sun. Und mein Name ist Patrick Bertarilo.